Ganz herzlich willkommen zur heutigen 16. Ausgabe von unserem Podcast «Helvetia, lass uns reden». Heute mit dem Simon Geissbühler. Mein Name ist Jobst Wagner, ich bin Unternehmer, Initiant vom Strategiedialog 21 und zusammen mit meinem Co-Host André Silberschmidt, seines Zeichens Nationalrat und Unternehmer, freuen wir uns, euch heute den Simon Geissbühler vorzustellen. Herzlich willkommen, Simon. Es freut uns sehr, dass du in deiner gedrängten Agenda und kurz vor deinem neuen Einsatz in Israel kannst bei uns sein. Welcome. Du bist geboren 1973 in Bern, also ein richtiger Berner. Du bist Historiker, Politikwissenschaftler und Diplomat, würde man sagen, humanistischer Mensch. Du hast in Bern studiert, nämlich Politikwissenschaft, aber auch in Little Rock, Arkansas und an der Yale-Universität. Und du bist seit dem Jahr 2000 als Diplomat unterwegs für unser Land, für die Schweiz. Unter anderem hast du Stationen gehabt in Mexiko, Rumänien, Polen und auch in den USA. Und du leitest seit dem Jahr 2020 die Abteilung im EDA, wo lautet Frieden und Menschenrecht. Simon, was beschäftigt dich als Mensch in dieser aktuell außerordentlich turbulenten Zeit? Wir haben Nahostkonflikt, wir haben Ukraine-Krieg, wir haben einen Trend immer mehr Autokratie heute auf dem Planet als Demokratie. Wie bist du aktuell unterwegs?
Also zuerst mal ganz herzlich Dank für die Einladung, Jobst und André. Es macht Freude und Spass, heute Morgen hier zu sein. Ich freue mich auf die Diskussion mit euch. Ja, es ist eine schwierige Zeit. Es gibt Leute, die sagen, wir sind in einer Zeitenwende. Andere reden von einer grossen geopolitischen, tektonischen Verschiebung, die wahrscheinlich schon vor 20, 25 Jahren angefangen hat, die wir lange nicht so richtig haben wahrgenommen haben. Und es kommt sehr viel in Bewegung, es ist sehr viel in Bewegung und das sind natürlich eben Zeiten von Unsicherheit, das spürt man innenpolitisch, aber natürlich auch außenpolitisch. Du hast einige von diesen Brandherden auch genannt, wo ich natürlich auch beruflich sehr direkt damit zu tun habe, als Leiter von der Abteilung Frieden und Menschenrechte. Ich sage meistens, eigentlich habe ich gar nicht so viel mit Frieden und Menschenrechten zu tun, sondern viel mit Krieg, Konflikt und eben Verletzung von Menschenrechten und Autokratien. Es ist ein schwieriges Umfeld, wo wir uns drin im Moment bewegen.
Es ist ein schwieriges Umfeld. Es ist sehr viel im Fluss, fluid. Aktuell, André, läuft eine Debatte in der Session jetzt. Wir sind ja heute am 4. Juni 2024. Und da geht es auch darum, wie unsere Armee aufgestellt ist oder eben nicht. Sie ist fast nicht einsatzfähig. Wie beurteilst du die aktuelle Diskussion im Parlament und auch als Politiker? Wir haben ja bewaffnete Neutralität, aber sie gar nicht verteidigungsfähig. Wie passt das zueinander in dieser turbulenten Welt?
Ich glaube, das haben jetzt die meisten Politikerinnen und Politiker gemerkt, dass man mehr investieren muss. Wir reden von dem Prozentsatz, 1% vom BIP, den wir erreichen wollen. Jetzt Finanzpolitiker sagen, das ist nur möglich bis 2035. Sicherheitspolitiker sagen, wir müssen bis 2030 machen. Das ist auch die Meinung vom Ständerat, der das so beschlossen hat. Jetzt ist auch die Frage, wie wir die Mittel beschaffen. Und da gibt es jetzt auch Bestrebungen, haben wir jetzt gesehen im Ständerat, wo gesagt hat, man müsste das bei der Entwicklungshilfe einsparen, weil es gibt im Bund eigentlich sehr wenig Ausgaben, die man frei darüber verfügen können, die sogenannten ungebundenen Ausgaben. Die meisten sind im Gesetz gebunden, also zum Beispiel der Beitrag an die AV, der ist definiert, aber der Beitrag an die ETH oder an die Entwicklungshilfe ist eben in dem Sinne nicht gesetzlich gebunden, sondern das kann das Parlament darüber entscheiden. Darum glaube ich, die Diskussion ist nicht, ob die Armee stärker, ich glaube, da haben wir uns auch darauf geeinigt, sondern wie und in welchem Tempo und zu Lasten, von wem das geht. Wenn es nicht zu Lasten vom anderen Bundesbudgetposten geht, wird es zu Lasten von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern gehen, weil das ist dann die Alternativforderung, wo wir kommen. Also in dem Spannungsfeld befinden wir uns im Moment.
Du hast ja das Thema Frieden erwähnt, Simon. Wir haben aktuell, wie jetzt auch gerade der André erwähnt hat, eine recht unruhige Zeit. Die Friedensdividende, das war ja ein Thema, das nach dem Fall von der Mauer, auch die Zeitenwende, die jetzt angefangen hat, ist aufgebraucht. Was ist aus deiner Sicht jetzt aus dem Friedensaspekt von deiner EDA-Abteilung, die du ja dann gleich wirst verlassen, Richtung Tel Aviv, was ist dort dazu zu sagen? Ist die Friedensdividende definitiv aufgebraucht und muss man jetzt aufrüsten?
Also ich glaube, die Friedensdividende ist aufgebraucht. Ich denke noch, wir haben uns in einer Sicherheit gewähnt, die eigentlich nicht da war. Der unipolare Moment nach dem Ende des Kalten Krieges war wirklich ein Moment gewesen. Der ist sehr schnell wieder vorbeigegangen und wir haben aber das lange nicht gemerkt, dass es eben autoritäre Kräfte gibt, dass es eine Rückkehr zu Gewalt gibt, um Konflikte zu lösen. Nach dem Ende des Kalten Krieges hat man gedacht, das ist alles vorbei und wir marschieren jetzt in eine Richtung, Demokratie, Frieden, Stabilität und Wohlstand. Und das war eine Illusion gewesen. Wir haben die Friedensdividende, glaube ich, relativ gut eingesetzt, aber wir haben natürlich eben vergessen, dass man am Schluss doch für die Sicherheit selber muss sorgen muss und dass man darum auch natürlich bei den Militärausgaben einfach nicht beliebig lang auf dem extrem tiefen Wert kann bleiben kann, wo wir jetzt im Moment sind. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen als Diplomat. Das ist eine politische Frage, die politisch muss gelöst werden. Der andere hat auf das Problem hingewiesen. Es geht am Schluss darum, wie macht man Trade-offs, wo tut man das Geld, das man hat, investieren. Oder ist man bereit, über eine Außerordentlichkeit zu reden? Das scheint nicht der Fall zu sein. Also muss man die Trade-offs machen, die sehr schwierig sind. Aber ich glaube, die Illusion, dass wir in einer Welt sind, wo eben Richtung Demokratie, Frieden, Stabilität sich bewegt, die können wir nicht mehr haben. Und das heisst, wir müssen uns anpassen in dieser Zeitenwende. Und man hat sehr viel über die Zeitenwende geredet. Ich habe noch ein bisschen wenig gesehen, konkret, was man da macht, um die Zeitenwende auch abzubilden, in der Innenpolitik, aber auch in der Außenpolitik. Das sind sicher grosse Aufgaben, die noch anstehen und wo das Parlament jetzt eben auch natürlich dran ist, zu diskutieren.
Parallel zu dem Ringen und zu dem nach wie vor ungelösten Problem von der Finanzierung von einer einsatzfähigen Armee ist ja die Schweiz jetzt engagiert für die Ukraine-Friedenskonferenz. Die wird nächste Woche stattfinden. Kann sich die Schweiz in der Welt als Friedensstifter positionieren? Wie glaubwürdig sind wir da?
Aber ich darf vielleicht kurz eine Begriffsklärung. Also, es wird im Moment sehr viel über die guten Dienste geredet. Und ich stelle fest, dass sehr oft unklar ist, was ist damit genau gemeint. Zuerst einmal, gute Dienste ist ein Instrument von Schweizer Aussenpolitik. Es ist nicht das Ziel von Schweizer Aussenpolitik. Wenn du die Bundesverfassung liest, Artikel 2 und Artikel 54, heisst dort nichts von guten Diensten, sondern gute Dienste können helfen, die Ziele zu erreichen. Also, Förderung vom Frieden, Förderung von Demokratie, Förderung von den Menschenrechten, Artikel 54 der Bundesverfassung. Und die guten Dienste, sie sind Instrumente, aber sie sind nicht raison d'être. Und manchmal habe ich das Gefühl, es gibt fast eine Gleichsetzung zwischen Schweizer Außenpolitik ist gleich gute Dienste. Und das, ich glaube, ist eine Fehlkonzeption, die eben wahrscheinlich auch noch ein bisschen aus dem unipolaren Moment und zum Teil vielleicht sogar aus einem kalten Krieg herauskommt. Jetzt haben wir gute Dienste. Anschauen, da gibt es eigentlich drei Komponenten. Ich gehe nicht ins Detail, aber vielleicht eben für die Begriffsklärung ist das nicht schlecht. Zuerst einmal Gaststaat. Also die Schweiz als Gaststaat, der Konferenzen beherbergen, Verhandlungen beherbergen, in Genf, aber nicht nur in Genf. Das ist etwas, was eigentlich laufend passiert. Viel ist unter dem Radar, dass die Gespräche zum Beispiel die UNO organisiert. Sehr oft ist die Schweiz nicht direkt involviert, manchmal aber schon, manchmal holen wir auch Konferenzen in die Schweiz. Das ist die Gaststaatrolle und die wird manchmal ein bisschen so fast lächerlich gemacht. Das ist ein Hotelier-Spielen und die Schweiz spielt ein Hotelier. Und da muss ich sagen, das ist eine völlige Fehlperzeption, weil, das wisst ihr als Unternehmer auch, Hotelier zu sein, das ist eine hohe Kunst. Und wenn der Gast einmal kommt und nicht zufrieden ist, dann kommt er nie mehr. Das heisst, die Schweiz muss dort die Infrastruktur bereitstellen, Visa müssen gegeben werden an die Leute, die zu uns kommen. Und das muss wirklich einfach picobello klappen. Also die Gaststaatrolle, das ist das erste Element. Das zweite Element, das ein bisschen im Hintergrund ist, wahrscheinlich nicht so zentral, das sind die sogenannten Schutzmachtmandate. Wenn wir für zwei Länder, die keine diplomatischen Beziehungen mehr haben, eben als Schutzmacht auftreten, konsularische Dienstleistungen, aber auch diplomatische Dienstleistungen erbringen. Das klassische Beispiel ist unser grosses Mandat für die USA im Iran. Seit 44 Jahren nehmen wir das wahr und das ist auch ein Element von der guten Dienst. Wir haben nachher noch 4 kleinere Schutzmachtmandate im Moment. Zum Beispiel auch eins, wo wir, da bin ich selber involviert gewesen, wo wir für die Ukraine haben ausgehandelt haben. Die Ukrainer haben uns angefragt, ob wir ihre Interessen in Russland könnten vertreten. Das Abkommen besteht, aber Russland hat es nie akzeptiert, darum konnte man es nicht können umsetzen. Und dann der dritte Punkt, und das ist eigentlich das, was wahrscheinlich meistens gemeint ist, wenn von guten Diensten die Rede ist, ist im Volksmund, würde man sagen, Vermittlung, Verhandlungen. Wir sagen dem im Jargon Mediation oder Fazilitation, Dialogunterstützung. Dort geht es eigentlich darum, dass man Konfliktparteien zusammenbringt und ein bisschen intensiver oder weniger intensiv probiert, dass die in einem Dialog zu einer Konfliktlösung kommen. Dialogunterstützung ist relativ weit weg, da schaut man einfach, dass die irgendwie in einen Raum kommen und jetzt zusammen reden. Mediation würde man sogar am Tisch sitzen, Vorschläge machen. Jetzt, wenn man sich das anschaut mit diesen guten Diensten, dann habe ich das Gefühl, dass was wir auf dem Bürgerstock machen, eigentlich sehr klassisch in unserer Tradition ist, von den guten Diensten. Die Tradition würde ich nicht überbewerten, also ich würde das jetzt nicht irgendwie verherrlichen und die Schweiz als Supermacht von den guten Diensten oder von Verhandlungen, von Vermittlung darstellen. Das stimmt nicht, das stimmt auch empirisch nicht. Wenn du dir Daten anschaust, wer kommt als Mediator zum Zug, dann ist die Schweiz eigentlich nie der Top Ten. Du noch ist da ganz oben, andere Länder, die USA. Wir haben immer eine Rolle gespielt und eine wichtige Rolle, aber es ist quantitativ nicht wirklich in der Top Ten. Aber trotzdem, ich glaube, was wir hier auf dem Bürgerstock machen, ist in dieser Tradition, einerseits sind wir Gaststaat, also wir die Leute beherbergen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das gut machen und ich glaube, das wird gut kommen. Es ist ein riesen Aufwand, das sind Dimensionen, die wir noch nie hatten, mit vielleicht 80, 90 Staats- und Regierungschefs, die man auf den Bürgerstock aufbringen muss. Das wird eine riesige Herausforderung sein, das Militär ist involviert, das ganze EDA ist involviert. Und dann gibt es aber auch die zweite Komponente, die reinkommt, Dialogunterstützung. Also wir sind nicht der Mediator, weil das ist ja gar keine Mediation. Russland hat ja klar gesagt, dass sie nicht weiter dabei sind. Also gibt es in dem Sinn auch nichts zu verhandeln. Sondern was am Bürgerstock passiert, ist etwas anderes. Wir legen eigentlich den Grundstock legen für mögliche Verhandlungen. Wir darüber diskutieren, was sind Themen, die in so Verhandlungen dann müssten aufkommen, thematisiert werden. Was haben wir als internationale Gemeinschaft, oder zumindest die dort oben sind, für Positionen dazu? Also wir machen jetzt Terrain vorbereiten, wir machen einen ersten Schritt Richtung Frieden auf dem Bürgerstock.
Gut, also das ist jetzt eine sehr fundierte und umfassende Auslegerordnung gewesen. Das deutet aber doch darauf hin, um auf meine Frage nochmal zurückzukommen, dass dort die Schweiz als neutrales Land weiterhin hier eine Rolle kann spielen und sich auch entsprechend kann einbringen in die enorm wichtige Notwendigkeit, den Ukraine-Konflikt absehbar zumindest zum Ende zu bringen oder im Sinne einer Friedensmöglichkeit, sage ich jetzt mal, hier den Grundstock, die Grundlage zu legen. Also das, denke ich, ist schon dein Takeaway. Wie beurteilst du die Chancen? Du hast gesagt, du siehst eigentlich guten Mutes. Denkst du, dass der Grundstock, auch wenn Russland als Hauptaggressor oder Beteiligter nicht dabei ist, dass man dort eine Basis legen kann? Bist du da zuversichtlich?
Also ich bin zuversichtlich, aber es kommt natürlich wie immer auf die Erwartungen drauf ab. Also was hat man für Erwartungen? Wenn man eine Erwartung hatte, dass man auf dem Bürgerstock das Friedensabkommen unterschreibt, dann wird man das selbstverständlich nicht erreichen. Das war aber von Anfang an völlig unrealistisch gewesen. Und ich denke, wenn man eben eine realistische Auslegeordnung macht, was kann man mit so einem ersten Schritt erreichen, dann bin ich optimistisch. Aber es ist klar, für einen Frieden in der Ukraine braucht es viel, viel mehr. Und es braucht vor allem natürlich Bereitschaft vom Aggressor, sich an den Tisch zu setzen und auch mit Forderungen in eine Verhandlung einzusteigen, die realistisch sind und nicht mit irgendwelchen maximalistischen Forderungen, die seit mehr als 2 Jahren auf dem Tisch liegen, die einfach nicht verhandelbar sind für die andere Seite.
Jobst, wir meinen eigentlich aus Schweizer Sicht, ist das eine gute Sache, oder? Also ich störe mich ein bisschen, oder? Es gibt die, die gesagt haben, bei den Sanktionen, ja nein, die Schweiz soll gar nichts machen, sie sollen sich eben nur um die gute Dienstneutralität kümmern. Und jetzt machen wir das. Und das sind dann eigentlich die gleichen Kreise, die jetzt sagen, ja, aber jetzt ist ja gar keine Friedenskonferenz, sondern eben der Aggressor fehlt ja und so weiter. Also mich stört das ein bisschen, das ist ein bisschen doppelzüngig meiner Meinung nach. Aber ich glaube, wir können als Schweiz eigentlich stolz sein, dass wir das jetzt auf die Beine bringen.
Also ich bin dann auch der gleichen Meinung. Es ist, der Schweiz steht das gut an, weil wir haben fast gar keine andere Möglichkeit, uns in den Dialog, der dringend nötig ist und wo irgendwo durch nicht wirklich stattfindet, einzubringen. Und ja, die Kreise, die alles schlecht reden, die alles verteufeln, ich glaube, die bringen uns eh nicht weiter. Wir müssen in Richtung, welche Chancen gibt es, denken und arbeiten. Und ja, wir müssen die Hausaufgaben machen. Wir brauchen die Verteidigungsfähigkeit wieder. Wir brauchen die Sicherheit. Ohne Sicherheit ist unser Land auch wirtschaftlich verwundet und verletzbar. Also das braucht eben das Gesamtkonzept dazu. Aber was jetzt die diplomatische und die guten Dienste und auch der außenpolitische, sage ich mal, Approach anbetrifft, steht uns das sehr gut an. Da bin ich absolut deiner Meinung. Vielleicht jetzt in diesem Zusammenhang so ein bisschen weg von dem Konfliktthema mal zu der Schweiz als solche. Der Strategiedialog hat zum fünften Mal das Jahr das Chancenbarometer lanciert. Das ist eine Umfrage, wo wir bei das Jahr rund 6.400 Schweizerinnen und Schweizer Bürger und Bürgerinnen gemacht haben. Das ist eine sehr hohe Repräsentanz. Wir haben uns dort zu den Fragen von der Wertigkeit und Ansehen von der politischen Institutionen, die wir 5 Jahre bereits erhoben haben, jedes Jahr immer wieder befragt. Das ist ein relativ positiver Trend, auch das Jahr absehbar nicht zunehmend. Also das Vertrauen von der Bevölkerung in die politischen Institutionen ist grundsätzlich hoch und ist vorhanden, aber man darf das natürlich auch nicht als gegeben weiter für die Zukunft voraussetzen. Und nachher haben wir ein Schwerpunktthema, das ist das Jahr die 10 Millionen Schweiz. Und dort ist eine Art, haben wir 5 Gruppen, die man abbilden kann. Es gibt eine Gruppe, die etwa 20% repräsentiert, die sehr viele Herausforderungen sehen und wenig Chancen. Wir haben eine andere Gruppe, die ähnlich gross ist, die Gruppe 5, die mehr Chancen sehen und weniger Herausforderungen, respektive sehr lösungsorientiert unterwegs sind, positiv sind. Und dann haben wir 3 Gruppen in der Mitte, die ein gemischtes Bild abgeben. Fakt ist aber, wir haben bereits heute eine 9 Millionen Schweiz und es ist nicht die Frage, ob die 10 Millionen Schweiz kommt, sondern mehr die Frage, wenn das die 10 Millionen Schweiz wird kommen und auf welche Art. Und da wird nachher der Chancenbarometer auch am 2. September an der Uni Luzern dazu das Ergebnis konkret und Lösungsvorschläge liefern. Was mich heute interessiert ist, du hast ein Buch vor genau 10 Jahren geschrieben, Simon, das heisst «Die Schrumpfschweiz». Und dort stelle ich mir jetzt die Frage, ich weiss, das ist nicht primär demografisch gemeint gewesen, sondern mehr im übertragenen Sinn, aber wie siehst du die Schweiz? Schrumpfen wir oder wachsen wir noch?
Also zuerst einmal möchte ich wirklich danken für eure Initiative Chancenbarometer. Ich bin ja früher mal in meinem anderen Leben empirischen Sozialforschung, in der Umfrageforschung unterwegs gewesen. Und was sie machen mit dem Chancenbarometer, ist wirklich toll. Das ist eine super Grundlage. Und vor allem, dass sie das immer wieder machen, ist sehr wertvoll, dass man auch die Längsvergleiche kann machen über die Zeit. Jetzt zu deiner Frage. Also, das Buch «Die Schrumpfschweiz» habe ich als Privatperson geschrieben und darum tue ich hier als Privatperson und nicht als Diplomat antworten. Die Frage hat auch mit der Diplomatie, mit der Russenpolitik nicht so viel zu tun. Und wie du richtig gesagt hast, der Titel verleitet vielleicht dazu, zu glauben, dass es hier um Demografie geht, dass irgendwie die Schweiz schrumpft. Aber meine Frage war eigentlich, ob die Schweiz nicht dran ist, ihre komparativen Vorteile, ihre Stärken aus der Hand zu geben und ins Mittelmass runterzurutschen. Das war eigentlich die Grundfrage, die ich mir gestellt habe. Also Schrumpfen hat sich auf das Politische bezogen, auf das Mentale, auf das Kulturelle, auf das Wirtschaftliche vielleicht auch. Wie du gesagt hast, also Am Schluss ist es wahrscheinlich nicht ganz so entscheidend, wie viele Leute wirklich in der Schweiz leben. Ob es 9 oder 9,5 oder 10 sind. Ja, wenn es 2 oder 20 wären, ja, das ist ein grosser Unterschied. Aber am Schluss ist für mich die Frage von dieser Zahl irgendwo ja sekundär, sondern wichtiger, denke ich mir, welchen Rahmen geben wir uns, damit wir Innovation fördern können, damit wir Widerspruch, Vielfalt, aber vor allem auch Freiheit können fördern oder zumindest zulassen. Das sind für mich die zentralen Zukunftsfragen, die sich stellen. Und selbstverständlich, ich meine, die Frage, eben, wie viele Leute sollen in der Schweiz leben, es ist eine Frage, die man soll und kann diskutieren. Das ist ja die Stärke von direkter Demokratie, dass man so Fragen aufnimmt und diskutiert und versucht, einen guten Weg zu finden, einen Mittelweg, eine nachhaltige Lösung in unserer direkten Demokratie. Aber wie gesagt, ich denke, am Schluss sind es andere Fragen, die entscheidend sind. Was machen wir, all die, die in diesem Land leben, und wo wollen wir her? Und wie können wir Freiheit, Demokratie, Mitbestimmung, Vielfalt, wie können wir das stärken?
Ja, also kurzer Einschub, rein demografisch und rein von der Reproduktion von der Schweizer Bevölkerung muss man sagen, die Schweiz schrumpft im Prinzip. Also es ist Fakt, dass auch die erwerbstätige Schweizer Bevölkerung quasi nicht mehr zunimmt. Das heisst, so oder so braucht es eine Zuwanderung. Die ist übrigens lustigerweise mit Ausnahme von der Gruppe 1, das kann ich jetzt schon als Ergebnis beantworten, von allen anderen Gruppen nicht in Frage gestellt. Es gibt nicht ein klares Votum, außer diesen 20%, die gegen viele sind, dass man sagt, es muss dort ein Haag um das Land umgebaut werden, weil ich glaube, man schon grundsätzlich verstanden hat, dass es das braucht und die Schweiz einfach auch mit der Kindergeburtenrate, die wir haben, nicht mehr machen. Das ist aber nicht das Thema, sondern, wie du es gesagt hast, es geht dort um eine Schweiz in einem anderen Sinn. Und ich werde aus einem Zitat hier lesen, das heisst, wir benötigen mehr Freiheit, schreibst du, einen Sprung nach vorne, einen Sprung hinweg über die Verkrustung vom neuen Konservatismus, paternalistische Staatsintervention, Bevormundung etc. Und da frage ich jetzt gerade der André, das ist vor 10 Jahren geschrieben worden, in 2014. Haben wir den Sprung geschafft oder wie sieht das heute aus?
Ich glaube, das sind Themen, die hast du nie fertig diskutiert. Das muss man sich immer erneut...
Das ist eine sehr diplomatische Antwort.
Nein, aber ich habe jetzt meinem Kollegen zum Geburtstag ein Buch geschenkt, vom Murray Rothbard. Das ist so der fast ein bisschen libertär, oder? Und ich finde das noch, neben all den Tageszeitungen, die du liest, ist das auch wieder mal eine Inspiration, so etwas zu lesen. Und da merkst du aber selbst die Themen, die er vor x Jahrzehnten geschrieben hat, hast du heute auch das Gefühl, sind wieder aktuell. Also ich finde eigentlich den Einsatz für Demokratie, für die Freiheit vom Einzelnen, für das Individuum, da kannst du wahrscheinlich nie ein Häkchen drunter setzen und sagen, jetzt haben wir es erreicht und jetzt bleiben wir so. Ich finde auch, für meine Generation ist ja die Ereignisse, die wir jetzt sehen, in der Ukraine, im Nahen Osten, das ist auch ein Schock, oder? Weil wir sind eigentlich in einer Welt aufgewachsen, also ich bin 94 geboren, oder? Wo du, ist eigentlich immer nur raufgegangen, du hast das Gefühl gehabt, eben so ein bisschen check the box, eigentlich haben wir mehr oder weniger Frieden und wir können überall hinfliegen und haben Wohlstand, haben eine Lehrstelle und so weiter. Und ich glaube, jetzt sind wir auch alle auf die Welt gekommen und haben gemerkt, dass Check the Box, das funktioniert eben nicht, sondern das muss man wieder neu kämpfen. Darum glaube ich, wird man das Buch leider auch in 50 Jahren noch vornehmen und sagen, wahrscheinlich haben wir nicht alles geschafft, was wir uns dort vorgenommen haben.
Zeit für eine Neuauflage, Simon.
Ja, vielleicht. Oder vielleicht warte ich noch nicht 10 Jahre, oder vielleicht 20 Jahre. Nein, also ich bin sehr mit dem anderen einverstanden. Das ist am Schluss etwas, was immer wieder ausdiskutiert werden muss in der Politik, aber auch in der Bevölkerung. Wo stehen wir zu diesen übergeordneten Themen? Wo wollen wir herren als Schweiz? Und das ist nie in dem Sinn abgeschlossen. Also ich denke, wir hier an diesem Tisch sind wahrscheinlich wirklich der Meinung, dass wir Spielraum gegen oben haben, in Bezug auf die Freiheit vom Individuum. Und dann gibt es andere Kräfte, die das ein bisschen anders sehen. Aber der Kampf in dem Sinn um diese Fragen, die muss eigentlich immer weitergehen.
Was ich einfach ein bisschen vermisse, auch als Unternehmer oder als Staatsbürger, ist, dass genau das Bewusstsein, wo wir hier uns, glaube ich, recht einig sind, noch viel mehr müsste vermittelt werden, also dass die politisch Verantwortlichen, allen voran natürlich der Bundesrat, eine andere Kommunikation pflegt, eine proaktive Kommunikation pflegt. Und das ist alles gut mit der Ukraine-Konferenz. Wir machen sehr viel, wir müssen aber auch noch sehr viel weiteres machen. Aber warum, dass wir das machen? Und was sozusagen hier auch unsere Rolle können sein und dass Freiheit und Frieden eben nicht Gott gegeben ist, sondern dass das ein dauerndes Bemühen und Ringen und ein Kampf darum ist. Ich glaube, das ist einfach irgendwo, das vermisse ich sehr stark. Und auch die, wo du auch angesprochen hast, Simon, in deinem Buch, dann zumal schon die Konservatismen mit Abschottung und jetzt tun wir nur noch Nabelschau betreiben. Ich glaube, das ist der falsche Weg und das tut mir auch Europa gegenüber von den Kreisen, die sehr anti-Europa sind, der falsche Weg, weil allein können wir es ja eh nicht richten. Aber der Befund, der ist auch nicht vermittelt und der kommt auch im Moment kommunikativ überhaupt nicht an. Hast du dort noch einen Kommentar zu diesem Punkt, auch gerade zu Europa?
Aber so, wie du gesagt hast, ich meine, Geografie ist Geografie. Und wir sind da, wo wir sind. Und rund um uns herum ist Europa. Es ist völlig klar, dass wir eine nachhaltige Lösung brauchen in der Zusammenarbeit mit Europa. Das geht gar nicht anders. Und dass es hier natürlich auch immer wieder das Ringen gibt, was ist der beste Weg mit den verschiedenen Interessen, wo man muss gegeneinander abwägen, das ist für mich auch klar. Aber eben, man kann sich ja nicht einigeln, es ist gar nicht realistisch. Also von dem her gesehen würde ich einfach plädieren für eine gewisse Gelassenheit. Das ist unser Umfeld, das sind unsere Nachbarn, die übrigens auch unsere Werte weitestgehend teilen. Es ist ja nicht irgendwie ein Umfeld, das uns bedroht. Es ist genau das Gegenteil. Von dem her gesehen haben wir das Interesse, gute Beziehungen mit diesem Umfeld zu pflegen.
Ich würde gerne vielleicht, wenn ich auf die Uhr schaue, auf den Schluss hin noch ein bisschen vorher schauen. Du gehst im August auf Israel und jetzt bei aller Tragik und was da jeden Tag passiert, haben wir vorher vom Chancenbarometer gehört und mich würde es wundern, wenn du jetzt auf Israel gehst, was für Chancen siehst du die nächsten Monate und Jahre, wo du auch vielleicht in deiner Funktion als Botschafter für die Schweiz in Israel wirst versuchen zu adressieren?
Ja, merci vielmals für die Frage. Ich kann mich nicht im Detail äußern, ich bin da relativ streng. Es gibt eine Schweizer Botschafter in Israel, das ist mein Vorgänger, und dann Anfang August übernehme ich und ab dann bin ich der in Verantwortung. Aber vielleicht eine allgemeine Antwort auf deine Frage. Also der Nahostkonflikt polarisiert natürlich extrem, er ist sehr emotionsgeladen, auch in der Schweiz, also es spiegelt sich nachher auch zurück in die Schweiz. Und viele Leute sehen sich als Friedensstifter und haben gute Ideen und das ist ja absolut okay. Die Realität ist natürlich einfach sehr komplex und ich glaube, die Schweiz tut gut daran, auch in diesem Konflikt sich gut zu überlegen, was haben wir für eine Rolle, was haben wir für eine Nische. Die Schweiz wird nicht den Nahostfrieden bringen als Schweiz, sondern wir können einen Beitrag leisten und dort müssen wir sehr strategisch vorgehen. Ich meine, der Konflikt ist nicht gelöst seit mehr als 75 Jahren. Er wird auch nicht gelöst werden in den nächsten paar Monaten. Aber auch da geht es darum, wie ich bei der Ukraine-Konferenz gesagt habe, dass man gewisse Schritte macht, dass man die unterstützt, die für den Frieden arbeiten und dass man eine längerfristige Perspektive noch den Leuten gibt vor Ort. Jetzt ein bisschen spezifischer zu deiner Frage, was ich denn machen möchte. Also was sehr wichtig ist, der Botschafter in Tel Aviv ist ja nicht die Person, die den Nahostkonflikt lösen muss, sondern ich bin der Schweizer Botschafter in Israel. Und dort gibt es einige Aspekte, wo ich glaube, haben wir Potenzial. Also zuerst einmal gibt es eine sehr grosse Schweizer Kolonie in Israel. Es sind 25'000 Schweizerinnen und Schweizer, die meisten Doppelbürgerinnen und Doppelbürger. Die Kolonie liegt mir sehr am Herzen. Das ist eine wichtige Brücke zwischen der Schweiz und Israel. Dann gibt es sehr viel Zusammenarbeitspotenzial im Bereich von Wirtschaft, Finanzen, Wissenschaft, Innovation, neue Technologien. Israel ist ja bekannt als Start-up-Nation und sie haben dort sehr, sehr viel erreicht in einem sehr schweren, schwierigen Umfeld. Und da gibt es sicher Sachen, die man voneinander lernen kann, oder ganze Cybersecurity in all diesem Bereich. Und die MENA-Strategie vom Bundesrat sagt ja, dass wir in diesen Bereichen zusammenarbeiten sollen, auch im Umweltbereich, Klima, Wasser zum Beispiel. Israel ist extrem stark in der ganzen Wasserthematik. Also ich sehe sehr viel positives Potenzial, das man probieren zu entwickeln. Natürlich einfach immer leider unter dem Schatten vom Konflikt, der sich dann halt doch einfach auf alles nachher auswirkt. Meistens natürlich in einer negativen Art und Weise. Aber ich freue mich auf die Komplexität dieser Aufgabe in einem schwierigen Umfeld. Das ist wirklich eine grosse Herausforderung.
Gut, und als letzte Frage noch, bevor wir zum kleinen Wrap-up kommen. Amerika spielt ja in diesem ganzen Komplex eine sehr grosse Rolle. Du hast auch ein Buch über Amerika geschrieben, das vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Gib uns doch auch ein bisschen mit Blick nach vorne in die Zukunft noch den Ausblick, was Amerika für eine Rolle könnte spielen in diesem Kontext.
Ja, merci für die Frage. Du hast mich gezwungen, dass ich wieder mal mein Buch durchgeblättert habe. Das mache ich normalerweise nicht so gerne. Meistens, wenn ich das Buch fertig geschrieben habe, wenn das zum Druck geht, dann lese ich es nachher nie mehr oder fast nie mehr. Es ist ein relativ optimistisches Buch, glaube ich. Vielleicht ist es zu optimistisch. Ich glaube, es ist aber ein realistisches Buch. Ich glaube, die USA haben es immer wieder geschafft, auch Krisen, tiefe Krisen zu überwinden. 18, 20, 30er Jahre, dann durch den Bürgerkrieg, die absolute Katastrophe, 18, 60er Jahre, dann hast du 1960er, 1970er Jahre, Vietnam, Studentenprotest, Ermordung, John F. Kennedy, Martin Luther King. Also es hat immer wieder, der Konflikt ist eigentlich fast ein Wesensmerkmal der amerikanischen Demokratie. Darum würde ich das, was jetzt passiert, nicht überbewerten. Ich glaube, man muss es ernst nehmen und es wird natürlich jetzt potenziert durch die sozialen Medien, wo alles noch mehr zugespitzt wird, Identitätspolitik und so weiter. Also es ist eine schwierige Situation, glaube ich, für die USA, aber ich bin trotzdem optimistisch, einfach wegen der amerikanischen Idee von Freiheit, Demokratie und Gleichheit. Die Idee, die das Land so stark gemacht hat mit der amerikanischen Revolution, die die ganze Welt ausgestrahlt hat. Von dem her gesehen bin ich optimistisch, aber ich bin auch nicht, ja, keine Illusionen. Also es wird sicher nicht einfacher werden. Wer auch immer gewählt wird, dann im November in den USA. Und ich glaube, die USA spielen weltweit immer noch eine sehr wichtige Rolle. Nahen Osten, Ukraine. Ohne die USA geht es nicht. Auch unsere Sicherheit. Ich meine, letztlich sind wir nur sicher, weil die USA da sind. Und wenn wir uns von dem lösen und vielleicht müssen wir uns relativ schnell von dem lösen, dann müssen wir auch mehr Verantwortung selber übernehmen. Aber ich glaube, wir haben das Interesse, Beziehungen zu den USA weiterzupflegen und probieren auch den USA aufzuzeigen, dass sie in ihrem Interesse ist, so engagiert zu bleiben in Europa, im Nahen Osten und darüber hinaus.
Ich glaube, das ist ein sehr gutes Stichwort zum Schluss. Simon, Verantwortung übernehmen, das müssen wir wieder lernen. Als Menschen, als Bürger, als zivilpolitisch Engagierte, aber auch als Land, dass man hier nicht einfach profitieren oder Sachen mitnehmen kann, die vielleicht bis dato selbstverständlich waren. Wir müssen selber Verantwortung übernehmen. Es geht um unsere westlichen Werte. Israel ist ein Outpost von der westlichen Welt, von den westlichen Werten. Und dort sind wir, glaube ich, gut beraten, im Sinne von deinem Votum jetzt erst recht Verantwortung zu übernehmen. Ich fasse auch zusammen, ich mache jetzt das als Wrap-up, dass die Schweiz mit dem Bild als diplomatisch-politischer Hotelier, was sehr positiv gemeint ist, als eben hohe Schule, als Gastgeber, als Mediator, und das Bild von einem Hotelier ist, passt auch, glaube ich, dort hervorragend, aber eben Außenpolitik ist nicht gute Dienste, sondern das eine ist mehr ein Mittel zum Zweck und nicht Ziel an sich. Die Ukraine-Konferenz ist, haben wir, glaube ich, auch festgestellt, ein gutes Mittel, um die Basis zu legen, um sozusagen eine Absprungbasis zu haben für weitere Verhandlungen. Und der Nahen Osten und all die Konflikte, die jetzt dort auch sind, kann die Schweiz sicher nicht Friedensstifter sein, aber du kannst dort als Diplomat eine gewisse Rolle spielen, Community vertreten, aber auch das Ansehen von der Schweiz fördern. Ich glaube, das ist durchaus wichtig. Andi, hast du noch einen Schlusskommentar?
Nein, ich habe es eigentlich schön gefunden, bei allem Selbstbewusstsein, das wir als Schweizer haben, dass wir auch realistisch uns überlegen, was können wir nicht. Und nicht zu viel versprechen, sondern versuchen, das, was wir können, gut machen. aber dann auch nicht die Ambition haben, alleine den Weltfrieden irgendwie herzustellen. Und ich habe das eigentlich eine schöne, so ein bisschen zusammenfassende Einschätzung gefunden, dass wir uns auf das fokussieren, wo wir wissen, in dem sind wir gut und dass wir das auch entsprechend machen und so ein verlässlicher Partner sind für alle, die wollen mit uns an Lösungen arbeiten.
Ganz herzlichen Dank, Andi, und vor allem dir, Simon, für die Zeit. Und wir wünschen uns mehr Diplomaten wie dich. Mach's gut und viel, viel Glück, viel Erfolg. Fortune, würde man sagen, an deinem neuen Arbeitsort in Tel Aviv.
Danke vielmals. Danke, Andi.
Danke vielmals.